Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Thea Dorn darf ich begrüßen. Thea Dorn ist Autorin, die auf ein breit gefächertes Werk schauen kann. Filme, Theaterstücke, Kriminalromane, Romane ohne Kriminal, Essays, Sachbücher. Einen einzigen Titel möchte ich nennen, nämlich Deutsch nicht dumpf, um diese beiden Worte in der richtigen Reihenfolge zu sagen. Deutsch nicht dumpf, ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Das ist das jüngste Buch von Thea Dorn, im Frühling erschienen. Und das ist einer der Gründe dafür, oder das zeigt unser Thema eigentlich schon an. Mir gegenüber sitzt Jagoda Marinic, ebenfalls Autorin und leitet das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg. Hat auch eine Anzahl von Büchern geschrieben, Geschichten, Erzählungen, Sachtexte, Romane. Auch hier nenne ich jetzt nur einen Titel. Made in Germany, was ist Deutsch in Deutschland? Vor 2 Jahren erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor 3 Jahren erschienen. Jedenfalls nicht ganz frisch, aber überraschend super aktuell, wenn man es heute liest, und zeigt ebenfalls das Thema an. Also ich habe das Gefühl, dass beide Titel eigentlich einander berühren, und ich bin deswegen so gespannt auf den Abend, weil ich gerne wüsste, was passiert, wenn die beiden Autorinnen, die solche Bücher, die aufeinander zu reagieren scheinen auf gewisse Weise, wenn die in echt miteinander reden. Das wäre das, worauf ich gespannt bin. Zunächst wird Thea Dorn was vortragen, ohne zu lesen, und dann wird Jagoda Marinic ihrerseits antworten, beides etwa 10 Minuten, und danach bricht ein ungeordnetes Gespräch aus, wo ich ein paar Fragen stelle.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe mich dagegen entschieden, aus meinem Buch was vorzulesen, aus dem einfachen Grund, weil 10 Minuten mir zu kurz erscheinen, um die grundsätzlichen Züge in diesem Buch. Nehme ich 8 große Themen mir vor. Ich fange an mit der grundsätzlichen Frage, ob man überhaupt sinnvoll davon reden kann oder sollte, dass es eine deutsche Kultur gibt. Ich komme zur Frage, ob es eine Leitkultur geben kann. Dann widme ich mich den ebenfalls im Augenblick sehr, sehr umstrittenen Themen der Identität, der Frage, ob es dann eine kulturelle Identität gibt. Darüber komme ich auf den Begriff, der im Deutschen ja vielleicht einer der liebsten Begriffe und neuerdings schwer im Gespräch ist, nämlich die Heimat. Ich öffne den Horizont, weil ich nicht glaube, dass man über all diese Fragen sinnvoll reden kann, wenn man tatsächlich nur im eigenen Land bleibt. Deshalb gibt es ein Kapitel über Europa. Ich widme mich dem in der deutschen Geistesgeschichte tief verwurzelten Traum des Weltbürgertums, der schon von deutschen Aufklärern ziemlich wortreich geträumt wurde, und komme dann gewissermaßen wieder zurück, beschäftige mich mit der Geschichte der deutschen Nation, die so mühsam war, so lange gedauert hat, bis es überhaupt eine deutsche Nation gab und dann in solche fürchterlichen Irrwege geraten ist, bis sie endlich, wir sind ja heute am 9. November, zumindest die Live-Veranstaltung ist am 9. November, vielleicht das deutsche Datum schlechthin mit den 3 großen Stationen, Ausrufung der Weimarer Republik, der erste Versuch, eine Demokratie in Deutschland zu etablieren, dann die grauenvolle Nacht der Reichspogrome, wo sich der Holocaust zum ersten Mal für alle eigentlich sichtbar ankündigte und viel zu wenige bis gar keine reagierten, und schließlich natürlich der Tag des Mauerfalls. Also so gesehen ist das Datum natürlich auch nicht ganz schlecht. Das kommt natürlich in meiner Geschichte der deutschen Nation auch alles vor. Und ganz am Schluss wende ich mich der Frage zu, ob wir als eine deutsche Nation, als Bürger dieser Nation, diesem Land denn mit Patriotismus begegnen sollten oder nicht. Sie sehen, das ist ein großes Feld. Und jeder der Begriffe ist angetan, Aversionen, Missverständnisse, Leidenschaften, heftige Gefühle auszulösen. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt erstmal ein paar Sätze dazu sagen, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe, warum ich mich in diese gefährliche und vielleicht auch gefährdende Zone überhaupt begeben habe. Ich bin groß geworden, ich bin in Hessen geboren, 1970, in der Nähe von Frankfurt am Main, bin in Frankfurt auf die Schule gegangen, und das Geschichtsbild oder das Bild von Deutschland, mit dem ich groß geworden bin, war ein merkwürdig einerseits ausgedünntes. Also wir hatten schon einen einigermaßen brauchbaren Deutschunterricht, aber zum Beispiel im Geschichtsunterricht haben wir nicht sehr viel über die deutsche Geschichte erfahren. Da kam so ein bisschen 1848 Paulskirche vor. Dann waren wir sehr schnell bei der Geschichte des Dritten Reichs. Die wurde ausführlich in den 80er Jahren in Frankfurt unterrichtet, und ich machte Abitur und war mir relativ sicher, dass deutsche Geschichte am besten so zu beschreiben ist, dass sie eine Vorgeschichte zu dem Desaster, in das die Deutschen sich ab 1933 verrannt haben, war. eine mehr oder weniger direkte Linie von Luther zu Hitler. Und das war kombiniert mit einer Stimmung bei mir in meinem Elternhaus, wo auch klar war, meine Eltern, Jahrgang 32 und 33, dieses ganze Thema Deutschland ist nur für eins gut, nämlich für Unheil, und deshalb redet man da besser nicht drüber. Und ich hatte mich in so eine kosmopolitische Haltung in meinem Studium und in den 20ern hineinbegeben und vertrat die Auffassung, dass ich das in Deutschland schon ganz gut aushalte, aber dass ich doch vielleicht eigentlich auch viel besser nach Frankreich ginge oder eine Stadt wie New York ist sicher auch ganz interessant. Und mir dämmerte dann erst vor 10 Jahren, dass ich mir mit der Haltung, dass das Deutsche mich nichts angeht und dass das Beste, was passieren konnte, ist, einen riesigen Deckel auf dieses ganze Fass zu machen, dass das vielleicht ein gewaltiger Irrtum ist. Das dämmerte mir so vor ungefähr 10 Jahren, als ich längere Zeit im Ausland war. Ich war Gastprofessorin in den USA und wurde auch durch die Spiegelung der Kollegen dort zum ersten Mal damit konfrontiert, weil es passierte was Verrücktes. Die nahmen mich nämlich als ziemlich deutsch wahr. Ich selber war überzeugt, eine muntere Kosmopolitin zu sein. Und ein Kollege lachte nur und sagte, Thea, you are so German. Und das traf mich erstmal wie ein Schock, weil ich mich natürlich fragte, was will der mir jetzt damit genau sagen? Weil ich glaube, auch aus meiner eigenen Perspektive war, wenn einem einer auf den Kopf zusagt, du bist so deutsch oder du bist ziemlich deutsch, klingt das gefährlich. Das hat den Subtext, das klingt irgendwie nach Nazi. Und als ich mich vom ersten Schrecken erholt hatte und ihn fragte, was er denn damit genau meint, zählte er ein paar Verhaltensmuster auf. Er sagte zum Beispiel, außer den deutschen Gastprofessoren hätte sich noch niemand gleich am ersten Tag beim Beziehen des Apartments erkundigt, wo man hier den Müll trennt. Ich hatte ausführliche Diskussionen mit Studenten oder muss anfangen noch, also ich habe innerhalb von 2 Monaten mir den Ruf der absoluten Wanderexpertin in dieser Gegend, also wenn irgendein internationaler Kollege wissen wollte, auch ein amerikanischer, wo man hier am besten wandert, dann ging man zu mir nach 2 Monaten. Und das richtig Deutsche daran, das alleine vielleicht noch gar nicht, aber das richtig Deutsche war, dass ich viele Diskussionen mit den Studenten hatte, den amerikanischen, die dann auch gerne mal wandern gingen, die das mit Flipflops taten, die das aber ganz normal fanden, die dafür für einen kurzen Spaziergang 3 Liter Wasser mitnehmen, weil anscheinend eher eine amerikanische Zentralangst ist, zu verdursten unterwegs, wo offensichtlich eine deutsche Zentralangst ist, nicht die richtigen Schuhe anzuhaben, wenn man im wilden Holz unterwegs ist, wie man früher gesagt hätte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kam aus Amerika zurück und war zum ersten Mal auf die Frage zurückgeworfen, ob ich mir die letzten 40 Jahre oder sagen wir 30 Jahre bewusstes Leben was vorgemacht habe, indem ich selber für mich geleugnet und verdrängt habe, dass ich vielleicht doch ziemlich deutsch bin. Und daraus entstand die erste große Beschäftigung mit diesem Thema, mein Buch Die deutsche Seele, das ich 2010, 2011 mit dem Kollegen Richard Wagner zusammen geschrieben habe, was eine kulturgeschichtliche Erkundung ist und im Grunde da angeknüpft hat oder den Ball aufgenommen hat, den mir der amerikanische Kollege zugespielt hat, indem Richard Wagner und ich uns auf die Suche gemacht haben nach Phänomenen, die uns relativ deutsch zu sein scheinen, die offensichtlich auch im Ausland als solche wahrgenommen werden. Dann kommen solche Phänomene vor, wie die deutsche Neigung zum Abendbrot oder der Männerchor als ein sehr deutsches Thema mit einer sehr reichen und aufregenden Geschichte im 19. Jahrhundert. Die Wanderlust darf natürlich nicht fehlen. Der Vater Rhein hat ein eigenes Kapitel mit der merkwürdigen Frage, wieso man einen Fluss als Vater Rhein verehrt, was das erzählt. Es kommt die Zerrissenheit als ein, wie ich finde, sehr wichtiges Merkmal des Deutschen vor. Und auf diese Weise habe ich mich zum ersten Mal in einem tieferen Sinne in Deutschland beheimatet gefühlt. Ich war tatsächlich, hatte ich den Eindruck, plötzlich verstehe einige Dinge an mir besser. Ich verstehe besser, wo ich herkomme. Ich verstehe die schönen Seiten, die wunderbaren Seiten. Ich verstehe auch besser, wo die Abgründe herkommen, ohne es auf diese Formel, dass ein notwendiger Weg von Luther oder von Hermann schon zu Hitler geführt hätte. Mir wurde klar, dass an der These durchaus etwas dran ist. Vielleicht werden wir im Laufe des Gesprächs noch darauf kommen, aber dass sie natürlich in der Grobschlächtigkeit viel zu einfach ist. Sprich, ich hatte zum ersten Mal ein reiches Verhältnis zur deutschen Kultur. Und dann passierte in den letzten Jahren Folgendes. Das wird nicht nur mir so gehen, das wird Ihnen allen auffallen. Ich finde, dass sich der politische Ton in einer unsäglichen Weise verschärft, dass Polarisierungen auftreten, dass gerade entlang dieser Kampfbegriffe um Kultur oder um Heimat oder um Nation zwei sich zunehmend radikalisierende Positionen aufgemacht werden. Die eine, die sagt, das sind alles reaktionäre, ausschließlich nach hinten gewandte Konzepte, denen man keinen Zentimeter Fuß in der Diskussion geben darf. Und auf der rechten Seite entstehen tatsächlich Bewegungen, die man inzwischen nicht mehr nur rechts, sondern rechtsradikal nennen muss. Und der Punkt, der mich am meisten beunruhigt hat, war die Erfahrung, auch durchaus in meinem privaten Umfeld, in meinem Bekanntenkreis, dass Menschen, die ich zum konservativ-bürgerlichen oder zum rechtsliberalen oder wie immer man das dann nennen soll, Lager gerechnet hätte, plötzlich bereit sind, mit autoritären Ideen, mit einer autoritären Partei zu liebäugeln. Und das ist der Moment, gerade weil ich mich in der deutschen Kulturgeschichte auskenne und mich sehr, sehr intensiv mit der Geschichte des deutschen Bürgertums beschäftigt habe und es immer, wenn Sie so wollen, die größte Sünde, die größte Schuld des deutschen Bürgertums fand. Sie haben zwar das wunderbare Konzept des Bildungsbürgers in der Aufklärung entwickelt und im 19. Jahrhundert intensiviert, aber Sie haben nie diesen emphatischen französisch-amerikanischen Begriff, es gibt schon kein Wort dafür im Deutschen, des Citoyen oder des Citizen entwickelt, der leidenschaftlich an dieses Projekt der Moderne glaubt, dass der Bürger ist, eben nicht nur einem geregelten Tagesablauf nachgeht, an die Familie glaubt, sonntags am ordentlich gedeckten Tisch sitzt und so weiter, sondern dass er der Träger der bürgerlichen Gesellschaft ist, der daran glaubt, dass Freiheit und Verantwortung, Selbstständigkeit und Gemeinsinn, Empathie und Disziplin, dass das Tugenden sind, dass das Formen sind, die ein Bürger zusammenbringen muss, für die er einstehen muss. Und dass das deutsche Bürgertum, dass das Desaster des Dritten Reiches natürlich massiv mitzuverantworten hat, indem es zu sehr eben ein Ordnungsbürgertum war und den Nationalsozialisten hinterhergelaufen ist, weil es glaubte, Hauptsache, es herrscht wieder Ordnung. Und viel zu wenige von denen die Republik, die vor 100 Jahren ausgerufen worden ist, verteidigt haben und versucht haben, die zu schützen. Das waren alles Gründe. Ich will um Gottes Willen nicht unsere Gegenwart mit Weimar vergleichen. Dafür sind einige Eckdaten dann doch sehr, sehr anders. Aber diese Tendenzen, dass deutsche bürgerliche Kreise abermals nach rechts abdriften, dass sie im Zweifel bereit sind zu sagen, ach na ja, diese Autoritären sind ja gar nicht so schlimm, sie schützen ja eine deutsche Kultur. Das sind die Momente, wo ich auf die Barrikaden gehe und das tue ich als Schriftstellerin, indem ich ein Buch schreibe.
Vielen Dank. Vielen Dank, Thea Dorn. Jagoda Marinitsch guckt ganz anders auf Deutschland und das Deutsche an Deutschland, aber wie?
Ja, also ich hatte eigentlich was zum Lesen vorbereitet und als sie anfing zu reden, dachte ich, ich werde sagen, ich lese, weil dann bin ich Deutscher, denn Lesekultur und Vorlesekultur ist super deutsch. Und habe aber beim Zuhören gedacht, dass ich Ihnen vielleicht versuche, einen Bogen zu schlagen, der Ihrem nicht unähnlich ist, einfach um zu verstehen, wie unterschiedlich unsere Wege und vielleicht auch Deutungen dieser Welt eigentlich sind. Ich selbst bin eben gebürtig das Kind von deutschen Gastarbeitern, von Menschen, die zu diesem Land gehören, aber eben auch zu einem anderen Land gehören. Und interessanterweise habe ich mir nie das Deutsche selbst abgeschrieben. Im Gegenteil, ich habe lange überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich bin relativ selbstverständlich zwischen zwei Welten hin und her gegangen. Das heißt, einerseits war meine Schule, die ich liebte, ich hatte nämlich großartige Lehrer, die mir sehr viel über Geschichte beigebracht haben. Ich war jemand, der das mochte, der gerne dorthin ging und die deutsche Kultur aufgesogen hat und dachte, eigentlich trennt mich nichts von den anderen. Was mich von den anderen dann irgendwann trennte, war, als ich zum Studium kam und ich plötzlich oben im akademischen Auslandsamt stand, mit all den Ausländern dieser Welt hatte ich das Gefühl. Da standen nämlich Argentinier, Chilenen, Inder und ich war so, warum stehe ich denn da und meine ganzen Schulfreunde sind unten. Und dann sagte die Sachbearbeiterin zu mir, naja, Sie sind ja auch Bildungsinländerin, also Ausländerin. Und dann sagte ich, das heißt, naja, Sie sind in Deutschland aufgewachsen als Kind von Ausländern. Wir haben Sie zwar sozialisiert, aber Sie sind trotzdem Ausländerin. Also lernte ich diesen Begriff Bildungsinländerin kennen und verstand, dass man in Deutschland in Schubladen gepackt wird und das Deutsche wurde mir sozusagen eher abgesprochen. Im nächsten Schritt wollte ich die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, weil ich so, wie Sie dachte, Staatsbürgerin, das ist ein großes Ding. Das hat man meinen Eltern immer verweigert. Die ganze Gastarbeitergeneration hatte eigentlich keine Bürgerrechte. Insofern gab es auch nie eine Bürgerrechtsbewegung aus dieser Unterdrückungsform, die teilweise da auch herrschte und Ausbeutungsform, die in dieser Generation herrschte. Und als ich dann endlich diesen deutschen Pass ausgehändigt bekam, sagte man zu mir damals, und sollten Sie auf die Idee kommen, sich die kroatische zurückzuholen, seien Sie sich sicher, dass wir Ihnen die deutsche wieder wegnehmen. Und dann dachte ich so, ach so, und jetzt bin ich Deutsche auf Abruf. Das heißt, das waren so Dinge, dass ich überhaupt damit konfrontiert wurde. Ich hatte überhaupt keine Lust, mich damit zu befassen. Ich war meines Erachtens Poetin. Ich fand es schön, über Worte, Melancholie, Liebe nachzudenken. Ich hatte überhaupt keine Lust, über Identitäten nachzudenken, noch weniger über was Deutsches in Deutschland. Interessierte mich null. Interessiert mich auch heute nur gezwungenermaßen, weil ich glaube, dass wenn wir uns nicht einmischen, genau meine Generation, dass der Diskurs zu sehr in eine Ecke geht, die für mich auch eine Generationenfrage ist. Also, dass man sich um Menschen kümmert, die eben ein ganz anderes Deutschlandbild haben und eine ganz andere Idee davon, was eigentlich in diesem Land Normalität ist, als die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und die, wenn wir ehrlich sind, in den nächsten 12 Jahren, sagt man, werden 37% der deutschen Wähler Migrationsgeschichte haben. Also wir gehen eigentlich in die Zukunft einer Normalität der Diversität. Und gleichzeitig wendet sich gerade der Diskurs, das Intellektuelle, immer den Alten zu, aus meiner Sicht. Man geht immer in diese alten Fragen, man versteht es immer als ein Verlust des Deutschen, was ich als, gerade weil ich es als Staatsbürgerschaftsdebatte sehe, nicht so verstehe. Und auch ich hatte eine Zeit in den USA am Campus und hatte auch wieder ganz andere Erfahrungen, nämlich, dass man dort die Minderheiten und ich, wir plötzlich ins Gespräch kamen und wir fanden, dass sich das sehr ähnelt. In Deutschland hatte man mir immer gesagt, ja, du kannst Deutschland überhaupt nicht mit USA vergleichen, weil die waren ein Einwanderungsland und wir sind das ja eben nicht. Und als ich dort war, merkte ich, aber da gibt es Menschen, die haben genau die gleiche Geschichte wie ich, und die Amerikaner schaffen genauso Restriktionen, wie sie es in Deutschland gibt. Also es ist nicht so, dass in den USA die Minderheiten nicht hätten kämpfen müssen um die Teilhabe und um Privilegien, die man ihnen vorenthalten hätte. Das heißt, ich merkte plötzlich, und das war auch eine spannende Erfahrung, dass ich mit Chilenen wieder, wie in Deutschland, letztlich genauso viel gemeinsam hatte. Und am Ende ging es auch um, wer ist weiß und wer ist nicht weiß, also im weitesten Sinn. Also wer hat dieses weiße Privileg und wer hat es nicht? Wer kriegt die Zuschreibung des Fremden, wer kriegt sie nicht? Und plötzlich merkte man, Mensch, irgendwas verbindet uns. Und sie sahen in mir interessanterweise nicht die Deutsche, sie sahen in mir die Europäerin. Also es kam so, Mensch, du hast ja eine Biografie, die wünscht man sich als Schriftstellerin. Habe ich gesagt, was heißt das, die wünscht man sich? Ja, du komm, deine Eltern kommen quasi vom Ex-Balkan. Der Balkan ist dort drüben ganz anders bewertet als hier. Ja. The Balkans ist so das historische Herz Europas. Man spricht über, keiner kann Europa verstehen und den Balkan nicht zu verstehen. Und du hast das quasi mit den Eltern aufgesogen. Du hast das alles mitbekommen. Und ich war so, Mensch, so hat man mich hier noch nie behandelt. Man hat immer so gesagt, du armes Wesen, kommst irgendwie aus dem Kriegsgebiet. Und dann sagten die Amerikaner zu mir, ja, und außerdem bei euch in Europa herrschte ja Krieg, vor kurzem noch. Und ich so, naja, sind so 60, 50 Jahre, so kurz ist das nicht. Und dann sagten die, ja, aber vor 20 Jahren gab es doch in Jugoslawien den Bürgerkrieg. Und sagte ich, ja, aber das war ja kein europäischer Krieg. Also ich verstand, dass in meinem Europa-Begriff überhaupt nicht der gesamteuropäische Begriff und was gerade im anglosächsischen Raum das Herz Europas war, nämlich die geografische Region Balkan, spielte in Deutschland durch die Balkanisierung, die durch den Krieg stattgefunden hatte, eigentlich überhaupt keine Rolle. Das heißt, ich verstand in den USA viel mehr, dass ich Europäerin bin und dass gerade in Deutschland eigentlich dieser gesamte Kontinent Menschen wie mich hat, die aus Italien, Griechenland, Spanien hierher gekommen sind. Im Moment haben wir Polen, also dass gerade Deutschland all diese Menschen zusammenbringt, dass wir das Deutsche geformt haben. Und so kam ich eben irgendwann doch dazu, über Identität sprechen zu müssen. Das allererste Mal leider schon mit 21, als in Hessen die CDU damals mit Merz, der sich ja jetzt wieder bereitstellt, für die Aktion Unterschriften sammelte gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, was mich damals erlöst hätte vor einem Identitätskonflikt. Ich hätte überhaupt nicht drüber nachdenken müssen. Hätte es ein Gesetz gegeben, das sagt, du kannst natürlich zwei Pässe haben, was in Kroatien oder Jugoslawien möglich gewesen wäre, weil man ein ganz anderes Verständnis hat, die sagen, du kannst 7 Nationalitäten haben. Du kannst haben, wo immer du lebst, kannst du Staatsbürgerin sein, denn Staatsbürgerschaftsrechte sind Bürgerrechte. Du hast eben ein Blutrecht durch deine Eltern und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, zig Bürgerrechte zu haben. Das heißt, ich habe sehr früh verstanden, dass, wie wir uns selbst erklären, sehr abhängig ist von welchen Grundregeln wir dafür schaffen, und ich verstand auch sehr früh, dass Deutschland diese Grundlegend sehr restriktiv handhabt. Dass es eine große Angst gibt, Menschen wie mich mich dazugehören zu lassen. Und ein Symptom dessen war für mich dieses Unterschriftensammeln gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, was zig Menschen meiner Generation in unnötige, finde ich, Identitätskonflikte getrieben hat. Denn wir wären einfach ganz normal Deutsche geworden. Und dann kamen die Statistiker hinzu und fanden, als wir endlich Deutsche werden durften, diesen Unbegriff Menschen mit Migrationsgeschichte. Das heißt, in dem Moment, in dem wir statistisch nicht mehr aufgefallen wären, kam jemand auf die Idee zu sagen, wo sind denn die ganzen Ausländerkinder hin? Die kommen ja jetzt gar nicht mehr vor in der Statistik. Und dann sagten die, naja, weiß ich auch nicht. Und dann können wir uns einfach um die soziale Frage kümmern und um die Bildung der Kinder. Ist doch egal, wo sie herkommen. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass sie partizipieren können. Nein, sie wollten wissen, wer wir sind und schufen dieses Unwort Menschen mit Migrationsgeschichte. Und nachdem wir also erlöst waren vom Ausländersein, plötzlich kurz deutsch waren, durften wir wieder Menschen mit Migrationsgeschichte sein. Also es gab immer diese Art, uns herauszudividieren. Es gab immer einen Weg, juristisch vor allem zu verhindern, dass wir normale Deutsche sind, statistisch. Und für mich war es ein Unding, dass eigentlich ein Vorgang aus dem Statistischen in den Alltagsgebrauch wandelte. Also dass plötzlich jeder von Menschen mit Migrationsgeschichte sprach. Und natürlich hatte ich das Gefühl, es scheint die Menschen hier irgendwie zu erlösen, wenn man die anderen wieder benennen darf, wenn man sie wieder zu ein bisschen anderen machen darf. Und das hat mich dann eine Weile beschäftigt. Und dieses Buch ist tatsächlich aktuell und es erschreckt mich und macht mich manchmal traurig, weil es letztlich heißt, es bewegt sich sehr wenig, denn die Texte sind älter als das Buch. Die Texte sind alles Reden, die ich gehalten habe vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also vor politischen Strukturen, die etwa 2010 verstanden haben, dass Deutschland von der Demografie her längst divers ist und dass, wenn wir sinnvoll zusammenleben müssen, wir anfangen müssen, diesen Wandel zu gestalten. Die Willkommenskultur ist nicht geboren worden mit der Krise 2015. Die Willkommenskultur wurde geboren, weil im Bund die Leute darauf kamen, zu sagen, Mensch, wir müssen irgendwie anders umgehen mit diesen Menschen, mit der Vielfalt, vor allem auch in den Städten. Und die Bundesbürger waren es, die diesen Begriff dann mit Leben gefüllt haben und mit einem Bild, wie damals an diesen Bahnhöfen, dass man sagte, wir wollen Menschen, die herkommen, auch nochmal anders willkommen heißen. Das heißt, diese Reden habe ich damals gehalten, alles darum, als sich wirklich Menschen auf Bundesebene nachgedacht haben darüber, wie schaffen wir mehr Zusammenhalt in diesem Land. Ich hatte das Gefühl, es gab tatsächlich einen Wandel auf allerhöchster Ebene. Es war kein Bottom-up-Prozess, sondern es war Top-down. Eigentlich kam von der Bundesregierung, wenn wir nicht aufpassen, dann verlieren wir hier 20 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte. Und wenn wir nicht aufpassen, betrifft das, wir haben in Hamburg Klassen mit über 50% Kindern mit Migrationsgeschichte. Wir haben das auch in Mannheim, wir haben das überall. Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir die Zukunft und lösen bei der nächsten Generation die nächsten Identitätskonflikte aus und schaffen eben keine gesamtdeutsche Identität. Und in dem Moment habe ich auch entschieden, dass ich meinen Fokus eben nicht mehr an die ältere Generation wende. Für mich ist es auch eine Generationenfrage, die sich aus meiner Sicht auch sehr oft fürchtet. Da verändert sich was, da wird das anders. Wir haben leider eine sehr schlechte Geburtenrate und dadurch kommen die Jungen weniger nach. Vielleicht wäre es auch ein bisschen leichter, wenn wir insgesamt jünger wären in Europa. Europa ist ein sehr alter Kontinent, der ist verängstigt teilweise. Und uns fehlt manchmal diese wilde Energie, glaube ich, die wir hätten, wenn wir vielleicht stärkere Geburtenraten gehabt hätten. Einfach Menschen wie zig Kinder hier, die sagen, für mich ist es ganz normal, dass meine Freunde griechischen, türkischen, welchen auch immer Migrationshintergrund haben. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt diese Generation nicht allein lassen, indem ich mich um die sogenannten besorgten Bürger kümmere. Und ich möchte darüber reden, dass meine Generation, ich habe das Buch Made in Germany genannt, weil alle deutschen Erfolge werden immer den Deutschen auf die Kappe geschrieben, den Deutschen ohne Migrationshintergrund. Die deutsche Wertmarke, ne? Mercedes, was auch immer. Und es war in den USA, dass ich dachte, meine Eltern eigentlich haben diese deutsche Wertmarke eigentlich gebaut. Meine Eltern haben Mercedes-Benz-Teile zusammengeschraubt. Ich habe die zusammengeschraubt in den Ferien. Was soll das eigentlich? Warum sind wir nicht Teil der Wertmarke? Warum sind wir nicht Teil dieser Erfolgsgeschichte? Und seither glaube ich habe eine Geschichte oder einen Essay, der heißt hier, willkommen heißen wir uns selbst, habe ich verstanden, dass ich nicht auf eine Politik warten kann und werde und auf Generationen, die einsehen, dass sich ein Land verändert, sondern dass ich glaube, meine Generation kann im Sinne des Citoyens und der Bürger sagen, ich bin auch Demokratin, ich habe alle Rechte wie andere auch und ich nutze die Tatsache, dass Deutschland es geschafft hat, sich vom Blutrecht zu verabschieden und präge dieses Land genauso wie alle anderen.
Vielen Dank, Jagoda Marilic. Vielen Dank Ihnen beiden für diese freigehaltenen, äußerst eloquenten und engagierten Statements erstmal. Ich hätte, wenn es erlaubt ist, anfangs mal so eine, an Sie, Jagoda Marilic, eine fast schon Verständnisfrage. An der Stelle, wo Thea Dorn sagen kann und das auch sagt, sie sei deutsch, da sind bei Ihnen jetzt verschiedene Vokabeln gefallen. Die lustigste fand ich Bildungsinländerin. Ja, das wird hier identitätspolitisch alles sehr brenzlig, das ist total klar. Gegen Ende die Menschen mit Migrationshintergrund. Und ganz am Anfang sagten Sie über sich selbst, ich bin das Kind von deutschen Gastarbeitern. Und Sie wollten sagen deutsche Gastarbeiter, ja, und nicht, wie es bei Wikipedia heißt, jugoslawische Gastarbeiter.
Da habe ich nicht geschrieben. Da hat einer gesagt, jugoslawische Gastarbeiter. Also für mich sind die Gastarbeiter Teil der deutschen Geschichte. Also wir sitzen hier im Archivum. Ich hatte es eigentlich vorbereitet, hier in Restaurant Dalmatia rede ich darüber, dass was wäre gewesen, wenn man von Beginn an die Geschichtsschreibung, ab dem Moment, ab dem die Gastarbeiter kamen, als ein Teil der eigenen Geschichte verstanden hätte. So wie man beispielsweise in Australien gesagt hatte, das sind New Australians. Da kamen Menschen, die hat man ja jahrzehntelang herausgerechnet, jedem eingeredet, die verändern euer Land ja bloß nicht. Helmut Kohl wurde ja auch nicht müde, das zu sagen. Wir sind kein Einwanderungsland. Und die Leute haben sich das auch selbst angezogen. Es waren zwei Seiten. Wenn man aber dann angefangen hätte, eben von neuen Deutschen zu reden, wenn man diesen Menschen gesagt, es gibt Bindestrich-Identitäten, ihr müsst auch nicht aufgeben, was ihr mitgebracht habt, aber wir wollen euch hier haben, wie wir es inzwischen eben 2010 angefangen hatten zu tun, bevor es aus meiner Sicht jetzt diesen auch nochmal andere Form des Rechtsrucks gab, hätte man für dieses Land viel mehr Einheit erreichen können, als wir es getan haben. Und wenn Sie mich fragen, wie ich das bezeichne, ich sage diese ganzen ungetümen Wörter sehr gerne, weil manchmal finde ich das fast brutal, dass das in Deutschland alles so statistisch geblieben ist. Dass es halt die Ausländer waren, dass es die Menschen mit Migrationsgeschichte sind, dass es die Bildungsinländer waren. Die Schweizer beispielsweise sagen zu Kindern wie mir Segundos. Also es hat für mich irgendwas Sinnliches auf der Zunge. Die Österreicher sagten zu Menschen aus Jugoslawien, Segundos sind die Zweiten. Also die zweite Generation waren die Segundos. Also man hatte sich, finde ich, etwas sinnlicher. Man merkt, es war ein Wort, ich spreche irgendwie über die ganz normal. Ich fasse die nicht mit Bürokratiedeutsch an und lasse die nicht erstmal Papiere machen.
Das ist das Gemeinsame an all diesen Vokabeln von Bildungsinländer,
ja, dass sie alle sehr, sehr, sehr kalt sind.
Migration sind. Das ist alles,
ja, es ist ein Vorgang.
Geboren in der Bürokratie.
Ja, und das ist ein Vorgang und es ist in ein Ordnungssystem pressen und das fand ich immer schwierig. Ich fand, die Österreicher nannten die Menschen Tschusch aus Jugoslawien. Tschusch ist der Esel, also eigentlich der, der dich bedient, was auch zeigt, welchen sozialen Status die Menschen damals hatten. Aber selbst dieses Tschusch finde ich fast besser als diese Kneifzange, mit der ich bürokratisch Menschen dauernd bezeichne.
Okay, also, aber Tschusch ist nicht geläufig.
Doch, in Österreich.
Österreich schon. Ja klar, aber vielleicht nicht in Mannheim oder Heidelberg. All die anderen Vokabeln, diese bürokratischen Vokabeln, die sind ja so, dass man sie eigentlich als, wie soll ich sagen, als potenziell Betroffene eigentlich nur in irgendeiner ironischen Weise verwenden kann. Oder also jedenfalls gibt es ja mit dem Migrationsgeschichtenbegriff auch viele hörbare ironische Verwendungen. Ich bin ein Migra, ich habe ein MH und so weiter. Also eigentlich die Zuspitzung dieser bürokratischen Zugriffe. Was mich mal interessieren würde, ist, wie gibt es ein Wort, das Sie positiv und entspannt über sich selbst sagen würden, für sich selbst?
Ich glaube, es gibt wirklich zwei Ebenen. Es gibt die Diskursebene und da gibt es fast keinen positiv entspannten Begriff. Und umgekehrt gibt es eine Alltagsebene und auf der gibt es einen entspannten Umgang damit. Und da gibt es auch Migranten, die sich untereinander necken mit den Zuschreibungen, die sie haben. Das heißt, ja, und aus meiner Sicht krankt irgendwie der Diskurs fast mehr als der Alltag der Menschen. Und es ist sehr viel schwerer, diesen Diskurs zu normalisieren, weil er auch ständig von Protagonisten geführt wird, die das gar nicht wollen, als das alltägliche Leben vieler Menschen, die letztlich vielleicht gar keinen Bedarf hätten, auch ständig über ihre Identitäten zu reden, wenn ihnen das nicht medial dauernd vorgepredigt würde als ganz großes Thema, weil man jetzt schon wieder fürchtet, dass. Und dieses kurze Licht in Deutschland, dieses 2012, wollte Deutschland unbedingt besser werden als Kanada. Ja, wir machen jetzt Willkommens- und Anerkennungskultur. Wir haben in 10 Jahren bessere Zuwanderungsgesetze geschaffen als andere Länder. Die Deutschen, um mal ein Klischee zu verbreiten, sind ja dann auch wahnsinnig gut. Also wenn sie Einwanderungsgesetze wollen, dann sind die schnell besser als die anderen. Aber diese emotionale Verhärtung in dem ganzen Thema, die sich durch Jahrzehnte hindurchführt, also diese einerseits, dass selbst die CDU, ihr verdanken wir die ganze Einwanderung. Also die CDU, die medial eigentlich lange schon so klang wie heute Teile der AfD, also nicht die ganz Rechten, aber die Rhetorik der CDU in meiner Kindheit war keine freundliche. Von Helmut Schmidt bis egal wem, die heute als
Helmut Schmidt war nicht bei der CDU.
SPD, ja. Aber egal welcher Kanzler. Also wir hatten keinen Kanzler.
Ich würde gerne jetzt, abgesehen von der Helmut-und-Helmut-Frage.
Helmut.
Genau, es gab ja irgendwie eine sehr lange Zeit. Ich glaube, insgesamt sind das dann 24 Jahre Helmut ungefähr, die Kanzler waren hier in Deutschland.
Nur bevor ich das Argument verliere, ich wollte nur sagen, dass es die Konservativen waren, also zu spät kamen wir den Kanzler, die eigentlich die ganze Einwanderung verursacht haben aus ökonomischen Gründen, die aber rhetorisch und ideologisch es nicht zulassen wollten, dass passiert, was passiert.
Genau, ich glaube, es ist gar nicht so polemisch, wenn man sagt, es gibt bei Helmut und Helmut, Schmidt und Kohl mehr Kontinuität als nur den Vornamen, insbesondere in Bezug auf tatsächlich Einwanderungsgeschichte. Ich würde gerne zwei Sachen festhalten. Es gibt für Sie, haben Sie gesagt, keinen entspannten Begriff, den Sie in Bezug auf sich selbst oder Leute wie Sie gesagt haben, verwenden kann, was nationale oder kollektive Identität angeht. Also nicht entspannt und positiv so. Und das Zweite, Sie haben auch gesagt, es ging ein bisschen schneller, ein bisschen beiläufiger. Ist eigentlich ein bisschen eine Zumutung, dass Leute wie ich ständig mit dieser Identitätsfrage belämmert werden. Diese zwei Sachen würde ich gerne mal festhalten. Ich gestehe ganz kurz, ich bekenne ganz kurz, ich kann das total gut verstehen. Also ich, jetzt ohne Phrase, ich bin bei Jagoda Marinic. Auch ich kenne keinen entspannten Begriff für Leute wie mich. Thea Dorn, wenn Sie das hören, wie reagieren Sie darauf? Wie wirkt das auf Sie?
Ich glaube, das verstehen zu können, auch wenn meine Vorfahren eher weitestgehend seit einigen Generationen aus dem kommen, was man früher deutsche Lande nannte, weil es ja eben noch gar keine wirkliche deutsche Nation gab, sondern eben aus Bayern oder aus verschiedenen Teilen der Pfalz. Ich glaube, eine Krux, und da werden die Bälle munter hin und her geschoben, ist, und die Erfahrung mache ich in meinem Umfeld, dass Menschen, die für sich selber sagen, ich habe keine einfache Identität, weil ich komme aus zwei, abstammungsmäßig aus zwei oder drei Kulturen. Wenn ich denen mit der Offenheit begegne und sage, wieso, für mich bist du einfach deutsch, dann sagen die mir, ja Moment, das ist aber komplizierter bei mir. Zu meiner Identität gehört schon auch, dass ich rumänische Großeltern habe oder Teile meiner Familie aus der Türkei kommen. Für sich selber, was ich absolut verständlich finde, wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte Teile meiner Familie, die aus der Türkei oder Italien oder Frankreich kommen, wäre es mir für meine Identität wahrscheinlich auch wichtig. Ich glaube, eine gewisse Giftigkeit entsteht, wenn Menschen, die für sich selber und ich finde aus guten Gründen in Anspruch nehmen, zu sagen, nee, also wir sind einerseits staatsbürgerlich, heute in die Gegenwart gesehen, wollen wir Deutsche sein und das muss auch so sein. Da bin ich wiederum bei Ihnen beiden völlig. Ich finde, schwierig wird es, wenn man im eigenen Reden über sich und in der Beschreibung der Identität sagt, naja, aber ich bin eben nicht nur einfach deutsch, so wie Sie skizziert haben, man kann doch auch mehrere, also ich bin, das ist übrigens ein Thema, das wir diskutieren sollten. Ich glaube, es ist schwierig, 7 Staatsbürgerschaften zu haben, aber natürlich
kann man... Aber es ist möglich, es gibt andere Staaten, die machen es.
Ja, aber klammern wir die Frage erstmal ein. Aber wenn jemand selber für sich sagt, um mich zu beschreiben, muss ich erzählen, dass ich verschiedene kulturelle Hintergründe habe. Wenn jetzt die Deutschen das zugegeben wahnsinnig hässliche, bürokratische Wort Deutscher mit Migrationshintergrund oder Geschichte erfinden, dann wird ihnen unterstellt, sie seien damit irgendwie tendenziell schon Rassisten. Dann wittert man, das sei, also ich gebe Ihnen beiden völlig recht, dass das ein wahnsinnig hässliches deutsches Wort ist, aber dazu die deutsche Sprache auf offizieller Ebene neigt zu wahnsinnig hässlichen Wortbildungen manchmal. Also nicht alle deutschen Worte sind, wenn sie zusammengesetzt werden, so schön wie das Wort Waldeinsamkeit, was mein Lieblingswort der deutschen Sprache ist. Wir haben dann auch, wie heißt das jetzt, Netzwerkgesetz. Also auch so ein Wort, was ich mir bis heute nicht merken kann, was noch viel hässlicher ist als Deutscher mit Migrationshintergrund. Also das Deutsche ist in seiner Bürokratisierungswut, geht manchmal arg über Stock und Stein. Das ist der eine Punkt. Das nächste Problem, ich glaube, das ist ein schon spezifisch deutsches Schlamassel. Und das geht lange, lange zurück. Also schon Friedrich Nietzsche hat sich darüber lustig gemacht, dass man die Deutschen am zuverlässigsten daran erkennt, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Und wenn nun eine Gesellschaft, die selber gar nicht so richtig weiß, wie sie sich beschreiben soll, und ich glaube, das ist die Situation zumindest der alten Bundesrepublik gewesen, dass die Deutschen in der alten Bundesrepublik, und ich glaube, es gilt jetzt auch für die gesamte, für die wiedervereinigte für das vereinigte Deutschland, gar nicht so richtig wissen, wie sie sich beschreiben sollen. Und auf einmal müssen sie an die Veränderung, an die Anforderung einer Einwanderungsgesellschaft, die viel Bereitschaft von beiden Seiten brauchen, die Offenheit von denen, die schon länger hier sind und die Offenheit von denen, die kommen. Ich glaube, dass das nur im Wechselspiel geht. Dass da, ich rechtfertige damit nichts, aber ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man nur sagt, ihr seid ewig Gestrige, ihr wollt nicht kapieren, wohin der Strom der Zeit geht. Ich glaube, dass das kein besonders glücklicher Diskurs ist. Ich glaube, dass das Wichtige ist, den Blick, da bin ich völlig d'accord mit dem, was Sie sagen. Natürlich muss bei diesen Identitätsfragen, bei den Fragen, wer sind wir, was hält uns zusammen, was wollen wir als gemeinsame Gesellschaft sein, muss der Blick natürlich nach vorne gehen, muss ein gemeinsames Ziel haben, eine Beschreibung, was wollen wir zusammen erreichen. Und natürlich ist es ein völliger Skandal, wenn unterschlagen wird, welchen wichtigen Anteil zum Beispiel an ökonomischen Erfolg die damals sogenannten Gastarbeiter, die sich, Sie haben es ja selber gesagt, aber zum Teil auch als Gastarbeiter empfanden, die ja gar nicht nach Deutschland gegangen sind, viele zumindest, Sie können mir da gerne widersprechen oder Ihre Beispiele erzählen, also die aus der Türkei stammenden Freunde von mir in Berlin würden sagen, alle ihre Eltern sind nach Deutschland gekommen und dachten anfangs, sie bleiben ein paar Jahre. Das heißt, das waren nicht in dem Sinne Auswanderer, die in einem emphatischen Sinne gesagt haben, wir wollen in ein neues Land gehen, wir wollen uns auch in einem neuen Land in einem tiefen Sinne neu beheimaten, weil das soll unsere neue Heimat werden. Also diejenigen, die wirklich auswandern, die beschließen, dass sie in ein neues Land gehen wollen, die dafür den Preis zahlen, dass sie ihre angestammte Heimat aufgeben und damit für sich das Projekt, und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt beim Heimatbegriff, wir neigen dazu, und das halte ich für eine Gefahr, immer nur über Heimatverlust und Heimat als das, was sich verändert oder verloren geht oder das man hinter sich lässt. Ich glaube, ein ganz wichtiges Projekt ist zu sagen, was muss passieren, damit Menschen sich in einem Land beheimaten können. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Perspektive, der Blick nach vorne. Und da haben es die Deutschen, sie haben die einschlägigen Beispiele genannt, wahrlich den sogenannten Gastarbeitern häufig viel zu schwer gemacht. Das ist ein großer Fehler in der bundesrepublikanischen Geschichte. Aber man muss auch sagen, es gab von Seiten derer, die sich selber als Gastarbeiter wahrnahmen, gar nicht die großen Versuche. Also zum Beispiel die Freunde von mir, die in die USA ausgewandert sind. Es gibt einige, die sind in die USA. Die würden in ihrem Herzen natürlich immer noch sagen, klar, da gibt es irgendwie dieses verlorene, für sie aus ihrer Sicht verlorene Heimat, die irgendwie hier eben geografisch was mit diesem Land zu tun hat. Aber gleichzeitig wussten die, ich will jetzt Amerikaner werden. Und natürlich kann man jetzt den Ball wieder hinschieben und sagen, die Gastarbeiter damals hatten gar nicht die Chance, in diesem emphatischen Sinne zu sagen. Nur ich glaube, dass man es darauf nicht reduzieren kann. Also ich will nur darauf hinweisen, ich fürchte, die verkorkste Situation, die wir jetzt haben, hat damit zu tun, dass es ein Bündel an Ungerechtigkeiten, an Fehlern und dass, wenn man einfach nur sagt, der Fehler ist zu 80% oder zu 90% oder vielleicht sogar zu 100% bei den bornierten Deutschen, glaube ich, dass uns für das Projekt, wenn wir bejahen wollen, und das will ich unbedingt bejahen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, glaube ich nicht, dass diese Diskussion uns nach vorne hilft.
Bevor es sofort weitergeht, würde ich gerne eine Sache klarstellen nur. Diese Vokabel Migrationshintergrund ist auf diesem Podium als bürokratisch charakterisiert worden. Und es ist gesagt worden, es gibt keinen guten passenden Begriff. Aber niemand hat gesagt, Migra wäre Fascho, Nazi, rechts, hat keiner gesagt. Das wäre mir wichtig, weil wir müssen hier nicht, wie soll ich sagen, zu aufbauschend werden. Es ist ohnehin einiges im Spiel. Eine Sache, die Sie, Thea Dorn, gesagt haben, finde ich äußerst interessant, nämlich, wenn all diese Begriffe, die wir aufgezählt haben, nicht gut funktionieren für Leute, die einen Migrationshintergrund haben, sei er in Jugoslawien, sei er in der Türkei, sei er in Togo, wenn da der Begriff Deutsch oder neue Deutsche auch zurückgewiesen wird, weil dann jemand sagt, ich muss aber eigentlich die Geschichte meiner Eltern auch noch mit erzählen, um ganz vorzukommen, gibt es dann gar nichts, womit man zufrieden sein kann? Also warum geht nicht einfach Deutsch?
Ich finde, dass Deutsch geht.
Okay.
Und zwar dann, wenn
manche sagen so, manche sagen so.
Und zwar dann, wenn wir darüber reden, wer die Deutungshoheit hat darüber, was Deutsch ist. Für mich zum Beispiel ist das auch so, die sagen, man darf es sich nicht so einfach machen. Ich würde sagen, man hat es mir schwer genug gemacht, ich mache es mir jetzt einfach. Und ich kann mir das jetzt auch leisten und das Land macht das mit. Das ist ein Grund, wofür ich Deutschland lerne zu mögen und auch mein Leben hier nicht hergeben würde für ein Leben in anderen Ländern. Ich habe auch gelernt, herauszuschälen, was sind davon wirklich meine Konflikte und wie gehe ich damit um und welches Selbstbewusstsein darf meine Generation entwickeln. Und wir haben uns nämlich ständig definieren müssen über die Agenda, die von anderen gesetzt wurde. Was ist schwierig, was ist gut, was ist es nicht. Ich habe irgendwann verstanden, ich muss das so nicht. Und ich habe genauso das Recht, eine Welt zu schaffen und ein Leben zu leben, ohne den Ballast, den andere in meinen Garten schmeißen, permanent zu leeren. Ich würde sagen, die Frage, ob man Deutsch normal, also dass ich verlange, dass zu meinem Leben der Bindestrich gehört, heißt überhaupt nicht, dass ich weniger Deutsch bin, sondern es ist ganz selbstverständlich die Art, wie ich Deutsch bin.
Der Bindestrich
zwischen jetzt Kroatien und Deutschland. Also, dass ich eine Bindestrich-Identität habe, dass ich auch wechseln kann zwischen meinen Identitäten, dass ich Perspektiven einnehmen kann. Heute gab es eine Aktion von den ganzen Kulturhäusern, wir sind die Vielen. Also diese ganze Idee, ich hätte irgendeine feste, verfestigte Identität und das alles müsse jetzt jeden Moment genau gleich sein. Und vielleicht werde ich in einem Moment eine Zuschreibung passend finden, die ich im nächsten nicht passend finde. Und das hängt auch an den Kontexten zusammen. Manche Leute machen mich deutscher als andere. Manche Leute ziehen Eigenschaften von mir heraus, die ich vielleicht eher von meiner Familie gelernt habe. Aber genau dieses Koexistieren verschiedener Einflüsse ist für mich jetzt deutsch. Und wenn ich sage, ich bin deutsch und dass diese Geschichte, wie ich quasi zum Leben kam, gehört aber mit dazu. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als von Kindern zu verlangen, ihr dürft eigentlich zu eurer Elterngeneration nicht den Draht haben, weil sonst seid ihr nicht richtig eingedeutscht. Aber wenn ihr dann von euren Eltern erzählt, dann ist es exotisch. Und das finde ich letztlich so gestrig und möchte es auch eigentlich nicht mehr in diesem Ausmaß debattieren müssen, weil ich sage wieder, die intellektuelle Debatte in Deutschland, das, was in Talkshows in der Politik stattfindet, auch unter Intellektuellen, ist sehr rückständig verglichen. Und ich hätte es nie erwartet mit dem, was Kommunen und Städte aufbauen. Ich finde die Debatten, die wir seit 2-3 Jahren führen, Debatten, die wir hätten hinter uns lassen können. Und sie kommen gerade wieder. Und ich denke, man darf auch nicht den Fehler machen, sich dann nur diesen Debatten zuzuwenden und zu vergessen, dass da ganz viele Kinder sind, die diese Debatten vielleicht nicht hören müssen, sondern andere.
Wie homogen muss es zugehen, wenn man vom Deutschen spricht, Thea Dorn? Wenn man versucht zu fassen, was das Deutsche heute sein könnte, 2018, Gegenwart, Zukunft, brauchen Sie dann noch Vorstellungen von Einheitlichkeit, von Homogenität?
Man durfte noch nie von Homogenität reden, wenn man von Deutschland geredet hat. Für mich ist ein Reiz...
Der ganzen Stämme.
Nein, ein Reiz der deutschen Kultur war für mich immer, dass die deutsche Kultur wahnsinnig unübersichtlich ist und eine relativ chaotische Angelegenheit. Von Herder stammt das schöne Bild, das ist ein großer, ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Das heißt, jegliche Versuche, eine homogene deutsche Kultur zu behaupten, waren schon immer vollkommener Unsinn. Und von der Seite her...
Aber Sie wissen besser als ich, dass es immer wieder passiert ist.
Ja, natürlich. Das würde ich im Leben nicht leugnen. Aber da setzt ja schon das Problem an. Nur weil die ich in der zweiten Hälfte meines Buchtitels als dumpf oder die dumpfen Deutschen bezeichne, behauptet haben, sie könnten sowas wie eine homogene deutsche Kultur konstruieren, zu sagen, deshalb lassen wir den Begriff ganz sein, anstatt darauf zu setzen, zu sagen, wir müssen ihn klug formulieren. Wir müssen ihn in einer differenzierten Weise ausbuchstabieren, dass er eben nicht beliebig ist. Aber dass man nicht sagt, wir verhandeln, ich weiß auch nicht per welcher Akklamation, oder wir verhandeln quasi jetzt jährlich neu, wer die Deutungshoheit, ich würde sagen, es darf keine Deutungshoheit über eine Frage geben, was deutsch ist. Das muss in einem öffentlichen Diskurs, das wird die Zeit zeigen. Das muss entstehen. Also um das an einem Beispiel klarzumachen.
Bevor das Beispiel kommt, möchte ich ganz kurz, das ist so heilig, die Einigkeit festhalten. Es gibt Einigkeit darüber, dass Deutsch und homogen, Deutsch und völlige Einförmigkeit, dass das kein guter Weg ist, keine gute Blickrichtung. Und es hat auch noch nicht funktioniert, obwohl es immer wieder versucht wurde.
Also was mir ganz wichtig ist zu sagen, also eben wer das Deutsche homogen definieren will, hat bereits eine Linie in die Dumpfheit überschritten, mit der ich nichts zu tun haben will und die dem Deutschen auch noch nie gut getan hat.
Ja, ich möchte das
Deutschland hatte seine größten Phasen jetzt in der Geschichte, wo der Begriff des Deutschen ziemlich heterogen aufgefasst wurde. In den Momenten, in denen man versuchte, das Deutsche auf einen Nenner zu bringen, fing das Unheil an.
Daraus
folgt aber nicht, dass es beliebig ist.
Was Sie da für Phasen meinen? Sie meinen vermutlich jetzt nicht so kosmopolitische
Ansichten. Na doch, zum Beispiel, ich würde sagen, eine der schönsten Phasen der deutschen Geschichte, politisch nicht, aber geistesgeschichtlich, fing natürlich im 18. Jahrhundert an. Wenn Sie sich anschauen, wie das damalige Bildungsbürgertum, bevor es politisch überhaupt irgendwelche nennenswerten Rechte hatte, das waren, man höre und staune, in den 1790ern wurden in Deutschland unglaublich kluge Diskussionen über die Frage Kosmopolitismus schon mit dem Begriff damals und Patriotismus. Und die klugen Köpfe der Zeit wären im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass man das gegeneinander ausspielen muss. Denen war völlig klar, dass es darum gehen muss, beide Konzepte zu versöhnen. Das waren Aufklärer aus Preußen, die diese Diskussionen geführt haben.
Aber in der Zeit gab es ja noch gar keinen deutschen Nationalstaat. Insofern
Die Deutschen haben ja nun auch nicht, manche haben zwar so getan, als würden sie hinterm Berg wohnen, aber die aufgeklärten Deutschen haben durchaus mitgekriegt, was in einem Nachbarland wie Frankreich zum Beispiel passiert. Das deutsche Bürgertum hat natürlich, auch wenn es sich politisch eben erst viel zu spät durchsetzen konnte und 1848 gescheitert ist mit dem ersten Versuch, eine Demokratie in Deutschland zu etablieren, die haben nicht auf der Ebene darüber geredet, dass es das gab, aber die Deutschen waren schon immer gut im Denken, zumindest in dieser Zeit. Die haben natürlich Konzepte entwickelt in der Frage, klar, das war, um ein philosophisches Wort zu benutzen, kontrafaktisch. Die hatten keinen Patriotismus, der einer Nation gegolten haben könnte, weil es die logischerweise nicht gab. Aber Immanuel Kant hat einen extrem klugen Entwurf der bürgerlichen Gesellschaft vorgelegt, sogar des Weltbürgertums, des Weltbürgerstaates, der auch in weiter Ferne ist. Also die Tatsache, die komisch anzugucken mit 200 Jahren Abstand, weil man sagt, ihr habt über was geredet, das gab es doch noch gar nicht. Man hat sehr klare Konzepte dafür gehabt, zu sagen,
ich wollte nur sagen, dass es gab der Patriotismus in Deutschland gar keine klare Alternative namens Nationalstaat. Und Kant, den Verehrten, den wegen des ewigen Friedens und Weltbürgertum, Fußnote, wenn ich mich recht erinnere, verehrten, den kann man auch komisch angucken, wegen seiner Menschenrassenkonzepte aus den früheren Werken. Aber müssen wir jetzt gar nicht machen. Also man kann und muss natürlich Aufklärer auch komisch angucken. Wie aber funktioniert es, Deutsch zu denken oder sich vorzustellen, ohne Homogenität, aber trotzdem nicht beliebig? Also was haben Sie da im...
Ich versuche das in meinem Buch so zu erklären. Ich benutze ein Denkproblem, mit dem es ein österreichischer Philosoph zu tun hatte, als er sich nämlich fragte, Ludwig Wittgenstein ist der Philosoph, als er sich fragte, ob man eine Definition eines Begriffes wie Spiel geben kann. Und er kommt zu der Feststellung, dass das unmöglich ist, weil versuchen Sie mal eine gemeinsame, in dem Sinne kann man von Homogenität sprechen, eine Formel, eine Definition zu finden, die sowohl zutrifft für Mannschaftssportarten, für ein Kind, das auf dem Boden sitzt und irgendwie Kastanien über dem Boden kullern lässt, für neuerdings Menschen, die vorm Computer sitzen und Computerspiele machen, für Leute, die schauspielen, für Leute, die ein Instrument spielen. Und dann findet Wittgenstein dieses tolle Konzept zu sagen, also das ist schon der Irrweg, ist hier eine Definition zu verlangen, sondern man bekommt zu einem reichen Begriff zu einem reichen Begriff von Spiel, wenn ich möglichst viele Erscheinungsformen mir angucke und anfange festzustellen, es wird welche geben, die ziemlich viel Ähnlichkeit miteinander haben, es wird welche geben, die wenig Ähnlichkeit haben. Er spricht von einem Netz von Familienähnlichkeiten. Und das finde ich ein extrem glückliches Konzept, um Kulturen zu beschreiben,
ein
zu
Netz
sagen.
Von Familienähnlichkeit.
Und Familienähnlichkeit jetzt um Gottes Willen und bitte nicht biologisch verstehen, sondern zu sagen, hier gibt es Dinge, die haben viel miteinander zu tun.
Dass er das nie über Kultur geschrieben hat.
Also nein, das sage ich selber, dass ich das so anwende. Und ich finde das aber ein sehr sinnvolles Konzept, um zu sagen, darüber sind zum Beispiel, Wittgenstein hätte sich nicht träumen lassen, dass er in seiner Aufzählung mal ein Computerspiel hätte einführen müssen. Das heißt, es ist offen, es kann sich verändern. Und trotzdem ist es schwierig zu sagen, eben, ich habe jetzt eine Deutungshoheit darüber, was ich alles Spiel nenne. Ritterspiele hat sich herausgestellt, wurden jahrhundertelang so genannt. Wir würden sie vielleicht heute nicht mehr Spiele nennen, weil wir es ein blutiges Gemetzel finden. Das sind Prozesse, in denen sich Deutung ändern. Und darauf ist das ganze Buch von mir gebaut, zu sagen, genau dadurch zeichnen sich Kulturen aus, dass sie diese Fähigkeit haben, sich zu verändern. Die deutsche Kultur hat sich massiv verändert im Laufe der letzten Jahrhunderte. Wenn Sie um 1500 rum irgendwen gefragt hätten, was Ihnen zu den Deutschen einfällt, dann wäre die Antwort mit großer Sicherheit gewesen, die können nicht viel außer sich raufen, saufen und fressen. Das waren unkultivierte Raufbolde. Wenn Sie im 19. Jahrhundert gefragt hätten, tauchte langsam dieser Geruch auf, der Dichter und Denker, dieses Gedankenschwer tatenarm. Auf einmal waren dann die deutschen Zipfelmützen, die etwas Verschlafenen, die eben den Weg des Westens verpasst haben, die es nicht geschafft haben, eine politische bürgerliche Revolution hinzukriegen. Die Deutschen galten immer als extreme Militaristen. Das hat sich zumindest in der Bundesrepublik sehr klar geändert. Eine deutsche Kultur hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie extrem veränderbar war.
Da würde mich interessieren, was für eine Rolle könnte die Literatur da haben? Also was für eine Rolle könnte Literatur spielen in dieser Bewegung, dass das Deutsche sich entwickelt aus Ihrer Sicht, dass es nicht stillsteht, aber auch nicht beliebig ist?
Ich glaube, dass Gesellschaften Erzählungen brauchen. Und in dem Maße, in dem Gesellschaften sich verändern und diverser werden, brauchen sie neue Erzählung. Nur, ich glaube, dass Sie Erzählungen brauchen, die alle idealerweise berühren, in denen sich alle auf ihre Weise wiederfinden können, in denen was von ihnen angesprochen wird, was zum Klingen gebracht wird. Das war natürlich übrigens auch mal das gute alte Konzept der Weltliteratur, zu sagen, wir schreiben eben nicht auf Zielgruppen hin. Also ich fange jetzt nicht an einen speziellen, ich schreibe für die bürgerliche Frau Mitte 40 oder ich schreibe für den Schwulen Anfang 70, der sich im ländlichen Milieu rumschlägt. Literaturerzählungen werden in dem Moment groß, wo genau das überschritten wird und plötzlich eine heterosexuelle Hausfrau in Schmalkalgen leuchtende Augen kriegt oder weint oder lacht oder eben was Starkes empfindet, weil sie eine Geschichte von einem schwulen Paar in Berlin liest. Wenn das Literatur schafft, und das zum Beispiel, da würde ich eben große Fragezeichen machen, da muss man auch eine Sprache dafür finden, die natürlich dieses Gemeinsame stiftet und eben nicht zum Beispiel ein Nischenjargon ist. Das sind, glaube ich, ganz große, wichtige Aufgaben für Literatur oder fürs Erzählen.
Jagoda Marinic, was für eine Rolle könnte Literatur in dieser Bewegung spielen?
Toni Morrison hat das einfach wunderbar gesagt. Ich habe das eigentlich auch von Toni Morrison gelernt. Da gibt es dieses Werk, das ich sehr geliebt habe, The Invisible Man. Der unsichtbare Mann hat auch einen Preis bekommen und erzählte von der Wut des Schwarzen, weil er von der Mehrheitsbevölkerung in den USA nicht gesehen wurde. Und ich habe das damals gelesen und dachte, irre, der erzählt mir was, ich verstehe was. Und wenig später, als es dann also irgendwie bei YouTube nachts kam, Toni Morrison im Gespräch mit Juno Diaz und Juno sagte, ja, und als Lektorin, sie war ja auch Lektorin, hättest du dieses Werk gemacht? Und dann sagte sie, nein, sein Werk hätte ich nicht gemacht, weil es mich nicht interessiert hat, wenn Schwarze so geschrieben haben, dass sie sich der Mehrheitsgesellschaft der Weißen dauernd erklärt hätten. Und dann meinte er so, und wie meinst du das? Naja, guck dir doch schon einmal den Titel an, der unsichtbare Mann. Für wen war er unsichtbar? Nicht für mich als schwarze Frau. Das heißt, sie hat einfach klar gemacht, dass schon der Titel die Perspektive des Erzählers war, bitte ihr Weißen, seht mich an. Es war ein Flehen von der Mehrheitsgesellschaft gesehen zu werden. Und sie sagte, sie wollte jene Geschichten, wo die Leute die Kraft hatten, so zu erzählen, als würden sie aus ihrer Welt heraus erzählen, wie das sich die Weißen auch herausnehmen. Sie erklären doch auch nicht den Kroaten, die nicht wissen, was es bei ihnen gibt, was das ist. Sondern jeder schreibt letztlich aus dem Milieu, aus dem Kontext heraus, dass er repräsentiert, wenn er schreibt. Und das hat man vielen Menschen mit Migrationsgeschichte letztlich weggenommen, weil dann die Mehrheitsgesellschaft es marginalisiert. Aber nicht der Stoff ist die Minderheit, sondern die Mehrheit macht den Stoff zur Minderheit. Diesen Ansatz, den Toni Morrison da sagt, the invisible man ist nicht invisible für Schwarze. Wir erkennen uns, wir sehen uns. Und ich möchte keine Geschichten, wo ich dauernd dem Schwarzen erkläre, wie meine Nutella heißt, sondern schreib deine Geschichte so, wie die Menschen, die auch um dich herum waren, als du aufgewachsen bist, sie verstehen können. Du musst dich nicht dauernd dem weißen Amerikaner erklären. Und das hatte für mich eine Radikalität, die ich spannend finde. Und das hat nichts zu tun mit Minderheiten in den Vordergrund rücken, sondern die gleichen Rechte des Erzählens zuzugestehen. Dass man eben nicht im Nebensatz dauernd erklären muss, weil das eine Mehrheitsgesellschaft letztlich das verstehen muss, was man schreibt.
Plädoyer für eine klare Perspektive?
So wie John Updike eben von seinem Milieu schreibt, ja, so wie Philip Roth von seinem Milieu schreibt, so soll doch der Schwarze genauso von seinem Milieu schreiben, ohne permanent darauf hinzuschreiben, dass ihn der Weiße, der nicht Teil seiner Welt ist, einfach versteht. Und da werden wir bei den Geschichten. Sie sagen, wir brauchen eine große Geschichte, an der dann alle irgendwie angekettet sind. Ich glaube, es braucht eine Vielzahl von Geschichten und die sich durchaus diskursiv und gegeneinander und im Unverständnis miteinander ins Gespräch kommen. Also ich glaube, wir brauchen ein Chor, aber wir brauchen eben ein Handwerkzeug, mit diesem Chor dann nachher kanonisch umzugehen, sodass jeder auf seine Weise letztlich etwas sagen kann und wir genug Handwerk haben zu wissen, der ist völlig anders, der ist ähnlich, damit kann ich, aber wir haben eine Gemeinsamkeit und das ist eben, dass wir wissen, wie man das liest. Und wie Sie sagen, eigentlich müssten wir darum kämpfen, dass die Menschen überhaupt noch lesen werden. Philip Roth sagte, wir können davon ausgehen, dass 30 Jahre nach meinem Tod die Literatur so wichtig ist wie die Lyrik heute. Also, dass man eher sagt, wir einigen uns auf den Wert des Lesens und kämpfen darum gemeinsam. Und es wird aber viele Geschichten und viele Lesarten geben.
Jagoda Marinic, Thea Dorn, vielen Dank.